Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Und mal gucken, welcher Kronkorken heute für mich rausgesucht wird. Welches Motiv? Schauen wir mal. Wow! Ein Kronkorken mit X3,1. Ja, wow, 3,1. X3. Wow, eine tolle Kronkorke. Als ich die hingeklebt habe, habe ich mir gedacht, Wahnsinn! Hey, da könnte man mal drüber sprechen, über die Dreieinigkeit. Ist das nicht cool? Wir haben den Gott, der dreieinig ist, und das Komma 1, das sind wir, ja? So, wir gehören da auch irgendwie mit dazu. Du, das bist du, die Komma 1. Aber diese X3, manchmal ist es wirklich so ein Fragezeichen. Was ist denn die dritte Person der Dreieinigkeit? Wie hängt das überhaupt zusammen? Dieses große Fragezeichen, dieses X. Was hat denn das mit der Dreieinigkeit zu tun? Wir haben ja einen Gott, der eins ist und doch drei. Also bitte, wie geht es? Wie kann man eins sein und doch drei Personen? Geht das überhaupt? Wie soll das sich sein? Und ich glaube, das ist so schwer sich vorzustellen, das kann man auch gar nicht erfinden, so ein Konzept über Gott. Eigentlich für mich eins der größten Gottesbeweise, weil Gott ist viel größer als unser Verstand. Er ist viel größer als das, was du kapieren kannst. Und das wird kein Mensch jemals richtig verstehen, wie das mit der Dreieinigkeit zusammenhängt. Ja. Es gibt so ein tolles Beispiel mit einem Blatt. Ich falte das mal auf. Wenn ihr das lesen könnt, hier vorne, da steht Gott drauf. Ja? Und vielleicht habt ihr schon mal was von der Dreifaltigkeit gehört, ein anderes Wort für Dreieinigkeit. Und es ist zwar ein Blatt, aber es hat drei Falten sozusagen. Also ich glaube nicht, dass Gott Falten hat, bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, der sieht total jung aus, tut dynamisch. Gott ist nicht der alte Mann mit dem wahnsinnslangen Bart und der so alt ist. Er ist zwar alt und an Tagen, aber er sieht jung aus, er ist jung geblieben, weil ja, an ihm nagt nicht die Zeit, so wie an uns. Und ja, er ist Vater, er ist Sohn und Heiliger Geist. Und er hat sich als all diese drei Personen offenbart. Und es ist trotzdem einer. Es ist trotzdem einer. Da gibt es dieses tolle Beispiel auch mit einem Sixpack. Jetzt, wenn wir schon bei Kronkorken sind, ne, bei den Flaschen so ein Sixpack. Wenn man so ein Sixpack holt, irgendwo mit irgendeinem Getränk bei der Tankstelle oder so, und da fehlt eine Flasche, dann hat man ein Problem. Ne? Dann ist es nämlich ein Fünferpack und kein Sixpack mehr. Da wird jeder sich beschweren, hey, da fehlt eine Flasche. Es ist kein Sixpack. Auch wenn Sixpack draufsteht, fehlt was. Und genauso ist es auch mit Gott. Gott ist drei in einem. Und manche neigen dazu, einen dieser drei überzubetonen oder wegzunehmen. Dann ist es wie so ein Dreierpack, wo eigentlich nur zwei drin sind. Und das ist auch total doof. Wir brauchen alles drei zusammen. Und wir müssen Gott verstehen als der drei in eins ist. Sonst fehlt total was. Und das ist total wichtig. Manche dichten sogar noch andere Sachen dazu und dann ist es ein Seven, also ein Siebener-Pack oder Vierer-Pack, wenn man es jetzt auf Gott bezieht. Ja. Dann ist es die Viereinigkeit. Hä, was? Ja, manche haben da so ganz komische Vorstellungen, was alles noch so gleichbedeutend ist von Gott. Und das sollte so nicht sein. Wir haben einen Gott, der drei ist und doch eins. Sehr schwer für uns zu verstehen. Und trotzdem, wenn wir in die Bibel reinschauen, werden wir merken, jeder dieser Parts der Dreieinigkeit, jeder dieser Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, kommen in der Bibel und treten zum Vorschein. Und sie machen immer alles zusammen. Ganz am Anfang steht in der Bibel, sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Und Gott hat da nicht geredet, so, ich weiß nicht, so wie man es manchmal kennt, vielleicht im Altersheim, und dann sagt man zum Alten, und wie geht's uns denn heute so? Ja, so, ich glaube nicht, dass Gott so komisch redet oder so majestätisch, so wie der König, der sagt, wir, ja, also zu sich. So, ich glaube nicht, sondern Gott ist so ein innertrinitäres Selbstgespräch, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie brüten zusammen das Aussagen, lasst uns zusammen Menschen machen. Da waren sie alle beisammen und haben das geplant und haben das vollzogen und gemacht. Deswegen bist du eine geniale Idee von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Alle drei zusammen. Und sie waren bei der Schöpfung mit drin, involviert, alle drei. Und das finde ich total, total stark. Die gehören zusammen, alle drei zusammen. Und trotzdem in der Geschichte von Israel, in der Geschichte, die uns auch die Bibel zeigt, merken wir, obwohl alle drei zusammenarbeiten, gibt es so Momente oder so Zeitabschnitte, wo einer von der Dreieinigkeit mehr im Vordergrund ist. So sehen wir zum Beispiel im Alten Testament, da sehen wir auch den Sohn wirken, der ist ein bisschen versteckt noch, so Jesus, das erkennt man noch nicht so richtig im Alten Testament. Und auch der Heilige Geist wird erwähnt, aber so im Vordergrund steht der Schöpfergott, der Vater. Deswegen kann man sagen, so die ganze Zeit des Alten Testaments, es war das Zeitalter des Vaters. Das Zeitalter des Vaters, weil er im Vordergrund steht. Er spricht, er gibt die 10 Gebote, er offenbart sich da als der Schöpfer, als der Vater, aber auch als Richter. Es ist das Zeitalter des Vaters. Und dann kam ein Moment in der Geschichte, als Jesus geboren wurde. Und dann kam Jesus, durch den Heiligen Geist gezeugt, ja, und immer in Verbindung mit dem Vater und erfüllt mit dem Heiligen Geist ist an Jesus aufgetreten. Und gemeinsam sind die aufgetreten, aber Jesus war im Vordergrund. Er hat immer auf den Vater gewiesen und er hat nichts ohne den Heiligen Geist gemacht. Aber es war so, dass Jesus so stark im Vordergrund stand. Es war sein Zeitalter, es war das Zeitalter des Sohnes, als Jesus auf der Erde unterwegs war, leibhaftig auf der Erde unterwegs war. Und dann hat Jesus, er hat gesagt, hey, nach mir wird einer kommen. Nicht nach mir, sondern ich werde ihn sogar zu euch schicken, den Heiligen Geist. Wenn ich muss weggehen, damit der kommen kann und damit er auf mich hinweisen kann, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dieser Heilige Geist, der wird kommen und auf alles Fleisch fallen und wartet in Jerusalem, liebe Freunde, wartet dort, bis das gekommen ist. Und es kam so, als Jesus gestorben ist und dann auferstanden ist, dass er seinen Jüngern nochmal erschien. Und dann ist er aber in den Himmel aufgefahren. Und einige Tage danach, zu Pfingsten, kam dann dieser Durchbruch. Die Bibel spricht von einem Brausen vom Himmel her. Das griechische Wort steht dort Echo. Das kam so ein Echo und der Heilige Geist brach hinein, so in diese Welt, so ganz sichtbar mit Feuerzungen und hat sich auf alle gesetzt und erfüllte alle. Und das war das Zeitalter des Heiligen Geistes, das angebrochen ist. Und es gilt heute noch. Da leben wir noch. Jesus ist wichtig, ja, er ist der König, er sitzt auf dem Thron, aber er hat uns seinen Geist geschickt, der uns erfüllen möchte, der dich und mich begeistern möchte, erfüllen möchte, freisetzen möchte, zum Leben wirken möchte, in Bewegung bringen möchte. Und darum ist es so wichtig, diesen Heiligen Geist besser kennenzulernen. Es ist total wichtig. Der Mensch ist auch Geist. Hast du das gewusst? Wir sprechen ja von Körper, Seele und Geist. Und die Bibel, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht verwechseln. Wenn da manchmal Geist steht, dann meint es manchmal nicht den Geist Gottes, sondern in der Bibel meint es manchmal dann auch den Geist des Menschen, unseren Geist, dein Geist. Ja, was ist denn der Geist des Menschen? Was ist denn das? Einmal, du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Hast du das gewusst? Sag mal, ich sehe aus wie Gott. Ja, tatsächlich, du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen und Gott ist auch Geist. Und darum hat Gott dir auch Geist eingehaucht. Du bist Körper, das kannst du anfassen, das kannst du sehen. Ja? Den sehen wir jeden Morgen im Spiegel, wenn wir reingucken. Da sehen wir unser Körper. Und dieser Körper ist eigentlich wie ein Fahrzeug, oder? Mit dem wir so durchs Leben steuern. Unser Ich sitzt da irgendwie drin, tief drin in diesem Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug, das ölen wir, das schniegeln wir, das parfümieren wir, das rasieren wir, das trainieren wir manchmal. Ja? So dieses Fahrzeug, und es ist auch gut, dass das richtig gut läuft und gut in Betrieb gehalten und in Schuss gehalten wird. Und so laufen wir, und damit beobachten wir, damit handhaben wir, das müssen wir füttern, unseren Treibstoff rein, ja, damit es funktioniert. Das ist unser Körper, und der Körper ist wichtig. Aber dann gibt es noch das Innere, das, was man sagen würde, das ist dein Du, dein Ich, das, was dich ausmacht. Und das kann man einfach auch Seele nennen. Das ist deine Seele, das ist was Unsichtbares. Dein Wille, dein Verstand, deine Gedanken, deine Emotionen, alles, was da drin ist und was auch dieses Fahrzeug, den Körper steuert. Denn mit deinem Herzen steuerst du das, ja? Was in deinem Herzen voll ist, damit geht dein Mund über. mal, da vorne ein riesen Tausendfüßler, sehe ich gerade. Ja, der ist auch in Bewegung da. So, Wahnsinn, ja, du bist jemand, der ganz tief innen drin sitzt und das Außen ist eigentlich nur dein Körper. Aber was ist denn dann der Geist des Menschen? Was ist denn dann dein Geist? Dein Geist ist noch eine Dimension mehr. Es ist das, wo du auch die unsichtbare Welt wahrnehmen kannst. Und übrigens, jeder Mensch hat einen Geist, ob es dir bewusst ist oder nicht bewusst ist. Du hast diese unsichtbare Wahrnehmung. Ob du das, was du unsichtbar wahrnimmst, ob du das gleich so als Geist definierst oder nicht. Aber es gibt diese Wahrnehmung. Manchmal merkt man das. Du kommst in einen Raum rein und du empfindest, da ist eine komische Atmosphäre. Wer hat sowas schon mal erlebt? Du kommst irgendwo rein. Ja, ganz viele. Wie nimmst du denn das wahr? Ganz einfach. Du hast da eine unsichtbare Antenne. Und mit diesem Geist kommunizieren wir auch mit Gott. Mit diesem Geist, mit deinem Geist, das ist die Verbindung, der Draht nach oben, der Download-Punkt, wenn du so willst. Und dein innerer Draht mit Gott. Und darum ist es so wichtig, dass dein Geist mit Gottes Geist Kontakt aufnimmt. Mit Gottes Geist sich verbindet. Denn wenn dein Geist so einfach irgendwo rumrennt, dann nimmst du alles Mögliche wahr, bewusst oder unbewusst. Aber es ist nicht das, wo Gott eigentlich dich haben möchte. Gott möchte mit seinem Geist deinen Geist berühren. Denn Gott selbst ist Geist. In Johannes 4, Vers 24, da steht, Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Was bedeutet das? Genau das, was ich gerade erzählt habe. Gott ist unsichtbar, er ist Geist und du kannst ihn auch nur mit deinem Geist wahrnehmen. Und wenn du ihn anbetest, das, was wir gerade eben gemacht haben, wenn wir ihm singen, dann kannst du das nur eigentlich, wenn dein Geist seinen Geist berührt. Da ist der Kontaktpunkt. Da können wir singen, da können wir tanzen, da können wir alles Mögliche machen. Aber Gott berührt eigentlich das, was in deinem Herzen trieft, sich ausdrückt durch deinen Geist zu Gott. Deswegen ist es so wichtig, sich auszustrecken nach Gottes Geist. Darum ist es so wichtig, sich auf ihn zu konzentrieren und auch ihn wahrhaftig, ehrlich heißt es, anbeten. In Wahrheit, mit deinem Geist und in Wahrheit. Und so wie wir das vorhin gemacht haben, wir dürfen unserer Seele befehlen, Gott anzubeten. Wir können sagen, Seele, auch wenn du gerade nicht so gut drauf bist, ich befehle dir jetzt, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und wenn du das dann machst, dann ändert sich etwas in dir drin und du richtest dich aus. Und dein Geist richtet sich aus auf ihn. Und das ist ein Training, das kennen wir gerade in Europa. Wir sind so weit weg und eingenullt von allem Möglichen. Andere Länder, Afrika, in Asien, Südamerika, die haben es einfacher, weil die irgendwie das von Natur aus irgendwie ja, auch in ihrem Verständnis mit drin haben. Da gibt es eine unsichtbare Welt und für die fällt es echt einfach. Aber wir Europäer, besonders wir Deutschen, wir sind so Kopfmenschen. Das muss erstmal alles da oben. Wieso, weshalb, warum? Aber Gott lässt sich nicht mit deiner Logik einfangen und begreifen. Denn Gott ist so viel größer und sein Geist ist so viel größer. Darum streck dich aus und fang an zu lernen, Gott im Geist und wahrhaftig anzubeten. Wie ist es mit der Bibel? Ja, wir haben ja die Bibel und die Bibel, die wir sagen, die Bibel, die ist inspiriert vom Heiligen Geist. Da gibt es eine tolle Bibelstelle, 2. Timotheus 2, Vers 16. Da steht: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Darum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Aber wir müssen aufpassen, die Bibel ist nicht gleichzusetzen mit Gott. Manche sagen, ich glaube an die Bibel. Natürlich glauben wir der Bibel, aber eigentlich glauben wir an Jesus, ja? Wir glauben an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn und an Gott, den Heiligen Geist. An den glauben wir und das bekennen wir. Und die Bibel ist nicht die Viereinigkeit, die ist nicht so vollkommen wie Gott, sie ist ein Werkzeug, mit denen Gott arbeitet. Und das hat er erwählt. Und deswegen ist auch die Bibel für uns als Christen die höchste autoritäre Instanz in schriftlicher Form für uns. Deswegen richten wir uns danach. Und wir lesen hier auch, dass der Heilige Geist die Bibel inspiriert hat, sie durchdringt. Und wenn wir da drin lesen, dann macht der Heilige Geist genau das. Er nimmt dieses Werkzeug und arbeitet in uns. Aber die Bibel bleibt ein Buch, sie bleibt Buchstaben und sie wird erst kraftvoll in der Verbindung durch den Heiligen Geist. Deswegen kann man die Bibel lesen und total in die Irre gehen. Manche haben die Bibel, das tolle Buch, und rennen damit an Gott vorbei. Es gibt so komische Glaubensrichtungen, die denken, sie haben die Wahrheit, sie haben die Bibel und mit der Bibel rennen sie am Eigentlichen vorbei. Und darum ist es so wichtig, Gott zu kennen, den Heiligen Geist zu kennen, der uns sein Wort erklärt und uns es lebendig macht. Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, sagt Jesus, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Deswegen, der Heilige Geist, es ist ja der Geist von Jesus. Der wird nicht irgendwas anderes lehren oder etwas anderes bringen, als das, was Jesus gelehrt hat. Und darum ist es so wichtig auch, dass wir im Wort Gottes lesen, in der Bibel lesen, damit wir wissen, was hat denn Jesus gelehrt? Dass wir es auch überprüfen können, was ist vom Heiligen Geist, dass wir es unterscheiden lernen können. Und es ist so ein tolles Werkzeug, die Bibel, dass wir das lernen können, auch mit der Bibel und dem Heiligen Geist zusammen. Das gehört zusammen. Sein Wort und der Heilige Geist. Und das ist die Bombe, die Kraft freisetzt. Wenn der Heilige Geist seinen Scheinwerfer auf bestimmte Bibelstellen legt oder auf eine bestimmte Lehre aus der Bibel legt und das so lebendig macht, dann ist es wie, dass du denkst, boah, wieso habe ich das vorher noch nie gesehen? Boah, was ist denn das? Das ist ja so klasse, das ist ja so wichtig. Und wir nennen das Erkenntnis oder Offenbarung. Und der Heilige Geist, der möchte dir nicht, so jetzt hast du es, sondern er möchte mit dir zusammen leben, eine Beziehung haben, eine Beziehung pflegen. Und auch wenn du in der Bibel liest, möchte dir immer wieder neu Schätze zeigen, seine Verheißungen zeigen, sein Erbe zeigen, das, was dir zusteht, zeigen. Und dir auch manchmal einen Spiegel vorhalten und sagen, guck mal, so sehe ich dich. Und ich möchte dich verändern. Das ist eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und ich finde es total stark. Und was macht denn der Heilige Geist in deinem Leben? Das allererste ist, manche sagen, Sündenerkenntnis. Manche verwechseln das mit Sündenbewusstsein. Dass als würde der Heilige Geist kommen, ich komme mal zu dir, Toro. Und er kommt und er sagt, boah, du bist so schlecht. Da ist ja so viel Schlimmes in deinem Leben. Siehst du das denn nicht? Hab doch diese Erkenntnis, dass du so schlecht bist. Und Leute, das macht der Heilige Geist nicht. Ja, er zeigt uns manchmal den Spiegel, wir sehen es. Und die Bibel sagt übrigens, nicht der Geist tut uns unsere Sünden vorhalten, sondern das Gesetz. Das sind die Gebote des Alten Testamentes und das, was sowieso in uns drin ist, das ist so wie dieses, boah, und das kann manchmal der Heilige Geist betonen, dann merkst du das, boah, ich bin ja wirklich mies, aber er möchte dich nicht da lassen, sondern wenn du gerade nochmal den Vers, zwei Verse vorher, 2. Timotheus 2, Vers 16 einblenden kannst, da steht es, was macht die Bibel und was macht der Heilige Geist durch die Bibel? Er überführt uns von Sünde. Das ist ein Unterschied als Sündenerkenntnis. Dass du ein Sünder bist. Hey, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, wir alle sind es, oder? Ein Leben lang Tag. Aber was macht der Heilige Geist? Er überführt uns von Sünde. Das bedeutet, wir sind sündig und jetzt überführt er uns, wohin? Zu dem Ort, wo wir es nicht mehr sind. Denn er zeigt auf das, was Jesus getan hat am Kreuz. Der Heilige Geist zeigt, guck mal, Jesus ist für dich gestorben, für deine Schuld und für deine Sünde. Ein für alle Mal. Und er überführt dich dahin, damit du in die Gerechtigkeit kommst. Der Heilige Geist schenkt ein Gerechtigkeitsbewusstsein, dass du gerecht bist. Und wenn die Sünde hochkommt und dich anklagt, dann überführt er dich von dort hin zu seiner Gerechtigkeit. Dann hast du ein Vergebungserkenntnis. Mir ist vergeben. Wow, du hast die Erkenntnis, jetzt bin ich ein Kind von Gott. Ich finde das stark. In Römer 8, Vers 16, der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also das Werk des Heiligen Geistes in dir ist etwas, er kommt in dein Leben und zusammen, nicht alleine, zusammen mit deinem Geist kommt dieser Glaube und diese Erkenntnis, dass du ein Kind Gottes bist, dass dir vergeben ist, dass du gerettet bist, dass dir das Erbe des Himmels zusteht. Und das ist die Gotteskindschaft, über die Gott selbst in deinem Herzen, in deinem Leben Zeugnis ablegt, zusammen mit deinem Geist. Und dann kannst du es bekennen und sagen, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes, wenn diese Erkenntnis da ist. Wenn du sagst, irgendwie habe ich das nicht, ich habe das alles gehört. Ich habe davon gehört, ich habe auch Übergabegebete gesprochen, wo ich gesagt habe, ich gebe mein Leben dir, Jesus, aber irgendwie, ich weiß es nicht, ob ich gerettet bin. Hey, dann ist heute nachher die Möglichkeit, das festzumachen, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt und dass dein Geist so voll Glaube wird, dass du das erkennst und dass in deinem Herzen dieses Zeugnis entsteht, diese Sicherheit entsteht, dass du mit ihm unterwegs bist. Das nennen wir Errettung, das nennen wir Erlösung, Bekehrung, neue Geburt, die der Heilige Geist in deinem Leben schenkt. Und das ist eins der größten und genialsten Werke, die der Heilige Geist bewirkt. Auf Grundlage dessen, was Jesus geschaffen hat. Und darum sage ich, wir leben im Zeitalter des Geistes. Und dann gibt es noch was, und das nennen wir Christen die Taufe im Heiligen Geist oder die Geistestaufe. Die Geistestaufe, manche sagen, das gibt es gar nicht. Ja. Das meint das irgendwie, das ist einfach nur so ein Begriff für alles Mögliche im Glauben, so die gibt es gar nicht. Andere sagen, bei der Bekehrung, wenn du eben das erlebst, dass wenn dein Geist mit Gottes Geist dieses Zeugnis erfährt, dann hast du den Heiligen Geist empfangen. Stimmt, denn dann in dem Moment empfängst du dieses neue Leben, was der Heilige Geist wirkt. Aber ich glaube nicht, dass das die Bibel mit Taufe im Heiligen Geist meint. Dann gibt es andere, die sagen, aber wenn du doch untergetaucht wirst beim Taufen im Wasser und dann wird ja gesagt, wir taufen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann hat man ja die Geistestaufe. Nein, das kommt nicht automatisch durch eine Handlung. Das lehrt uns die Bibel auch an vielen, vielen Stellen. Das ist nicht automatisch durch irgendeine sakramentale Handlung oder durch Handauflegung. Es kann geschehen durch Handauflegung, aber es muss nicht geschehen durch Handauflegung. Ja, dann gibt es andere, die sagen, nein, du musst erstmal heilig genug sein, nur bekehr dich und dann musst du ein heiliges Leben führen und wenn du dann heilig genug bist, dann kommt der Heilige Geist auf dein Leben. Ja, so wie dein Leben ist noch ein Müllhalde, ja, bring die erstmal in Ordnung, denn die Taube des Heiligen Geistes landet auf keiner Müllhalde. Vielleicht hast du sowas schon mal gehört. Ja, dann dürfte bei niemandem von uns landen. Der Heilige Geist, natürlich, er möchte in deinem Leben aufräumen, aber er liebt dich und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Du kannst es dir nicht durch Frömmigkeit verdienen. Also es gilt nicht für besonders super gesalbte, heilige Pastoren, Prediger, die irgendwie in die Mission gehen und da vielleicht Unterstützung vom Himmel brauchen. Nein, es gilt für dich und für mich gleichermaßen. Andere sagen, nein, du brauchst es immer wieder neu. Du musst es immer wieder neu abholen. Ja, ich glaube schon, es ist eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Aber die Geistestaufe ist der Moment, wo diese Beziehung in der Dimension mit dem Heiligen Geist beginnt und es geht weiter mit ihm. Bei mir selbst war das so, ich bin von klein auf aufgewachsen, habe viel von Jesus gehört. Mir ist es quasi von klein auf eingeimpft worden, an Jesus zu glauben. Ich habe mit 5 Jahren ganz bewusst mein Leben Jesus gegeben, habe das erlebt, habe eine Berührung von Jesus erlebt, bin dann als Teenie dann auch groß geworden, später dann sogar hier in dieser Kirche gewesen. Ab 13 war ich dann hier so mit dabei, bis ungefähr 19. Und ich wusste, ich bin gerettet, ich bin sein Kind. Aber ich kannte die Dimension des Heiligen Geistes nicht. Und durch andere, die mir davon erzählt haben, bin ich darauf aufmerksam geworden. Hey, es gibt noch mehr. Und als ich dann da zu Hause erzählt habe, ist mir das nämlich so gesagt worden, nein, das gibt's nicht, das ist von unten, das ist vom Teufel, mehr von Gott gibt's nicht als nur die Rettung. Ich denke mal, wo lesen manche die Bibel, ja? Wie lesen manche die Bibel? Denn da gibt es so viele Verheißungen für mehr für dich, mehr Durchbrüche für dich, mehr Gottes Gegenwart für dich in deinem Leben. Und Gott möchte mit Strömen lebendigen Wassers aus dir rausfließen. Ja? Er möchte an dein Umfeld segnen durch seine Kraft, durch seine Gaben, die er in dir immer mehr aktivieren und entfalten möchte. Und ich habe gemerkt, da ist was dran. Und ich habe mich danach gesehnt und fing an, dafür zu beten. Und das andere haben für mich gebetet, aber irgendwie habe ich nichts empfangen. Ich habe ein Jahr lang dafür gebetet. Und da hat mir niemand die Hände aufgelegt oder sonst irgendwas. Ich saß, als ich noch in Ausbildung war, hinten in unserem Firmenbüsschen, mitten zwischen den Maschinen, alles hat geklappert. Das war morgens früh um 6 unterwegs Richtung hinter Aschaffenburg war das irgendwo. Und da irgendwo, es war richtig laut, dunkel, alles hat gescheppert und geklappert. Vorne waren meine Gesellen gesessen, die haben über irgendeinen Mist geredet. Und ich habe hinten gebetet. Und plötzlich kam der Heilige Geist mit Power und mit Kraft. Und ich fing an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und ich habe, boah, was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt blem, blem? Was ist mit mir? Und ich habe es erst gar nicht gereilt, was da passiert. Ich habe es einfach empfangen, wofür ich ein Jahr lang gebetet hatte. Und es hat einen Durchbruch gegeben. Und das war stark. Das war meine Geistestaufe. So bleib dran. Gott hat mehr für dich und er möchte dich. Bei dem einen geschieht es ganz schnell, sogar direkt nach der Bekehrung. Flop und es kommt. Andere ist es ein Prozess. Stück für Stück öffnen sie sich. Und bei anderen ist es so dramatisch wie vielleicht bei mir. Plötzlich kommt es. Und fällt in dein Leben. Es gibt so viele unterschiedliche Wege. Der andere, für den wird gebetet per Handauflegung. Es gibt auch Leute, die getauft werden im Wasser und plötzlich in dem Moment ist empfangen. Aber es ist eine individuelle Erfahrung mit der Person des Heiligen Geistes, der auf dich kommen möchte. In dir hat er vielleicht schon was bewirkt, die Gotteskindschaft. Und jetzt bewirkt Gott noch etwas anderes. Er möchte auf dich kommen, so beschreibt es die Bibel. Und er möchte dich befähigen mit Kraft. Und das ist ein Unterschied. Das eine ist die Gotteskindschaft, er macht dich lebendig und du weißt, du bist ein Kind Gottes und jetzt möchte er dich noch ausrüsten, ausbilden, er möchte auf dich kommen, wie so ein Blaumann dir anlegen, wo seine Werkzeuge mit drin sind, ihm dir da seinen Werkzeugkoffer in die Hand drücken und da sind unheimlich tolle Gaben drin, prophetisches Wirken drin und es ist stark. Es gibt Manifestationen, das heißt, wenn der Heilige Geist kommt und Leute berührt, dann kann das manchmal sein, dass man das sogar äußerlich sieht, dass jemand berührt ist, dass er sagt, boah, das ist jetzt wie eine Wärme oder wie eine Kälte oder wie Elektrizität. Vielleicht hast du sowas schon mal erlebt. Oder manche fangen an zu schwanken oder sich zu bewegen oder werden euphorisch. Und manch einer fällt vielleicht sogar um, weil der Heilige Geist so stark da ist und dich umhaut. Ich habe schon ganz wilde Sachen erlebt, auch mit dem Heiligen Geist. Und da brauchen wir keine Angst haben, wenn solche Dinge mal passieren. Weil Gott wirkt auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Und er ist einfach Power und er ist kraftvoll. Hier vorne ist eine Steckdose. Wenn ich jetzt eine Schraube hätte oder einen Nagel und ich würde jetzt hier in die Steckdose reinstecken, dann hätte ich auch eine Kraftwirkung. Dann würde ich zittern und zappeln, das würde mich hier umhauen. Vielleicht wäre ich sogar bewusstlos. Ja, da kennt ihr diesen alten Elektrikerwitz. Ja. Was ist schwarz und liegt vor der Steckdose? Das ist der Elektriker. Ja. Und was ist rot und liegt daneben? Das ist der Lehrling, der glüht noch. Ja. Genau. So, ja, und wenn der Heilige Geist kommt, dann kann das mal Kraft sein. Und es kann eine Wirkung haben auf dich. Und dann kann man dann sagen, oh, guck mal, die schon wieder, oder der, was ist denn mit dem los? Dann sage ich dir, hey, dann schau doch du einfach auf Jesus, kümmere dich nicht um den, was der andere gerade erlebt und richte dich auf, dass du deine Berührung mit Gott hast. Es ist eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist mit dir anfangen möchte. Es gibt einen Typ, der heißt Benny Hinn, ziemlich bekannt, der hat ein Buch geschrieben, und das heißt Guten Morgen, Heiliger Geist. Und darum, in diesem Buch geht es um diese Beziehung, dass sie schon da startet, wo wir aufstehen. Wenn du aufwachst am Morgen, kannst du sagen, Guten Morgen, Heiliger Geist, was reißen wir heute an diesem Tag? Komm, erfüll du mich, führ du mich, leite du mich, erfüll du mich. Lass es ein richtig guter Tag werden. Mach meine Augen, meine geistlichen auf, dass ich die Dinge sehe, so wie du siehst. Mach meine geistlichen Ohren auf, dass ich höre die Dinge, die du mir zu sagen hast und dass sie verschlossen sind für das Schlechte. Mach mein Herz auf, meinen Mund auf. Komm, führ du mich, komm, lass uns einen richtig tollen Tag haben, denn es ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und die Bibel, die ermutigt uns auch, zum Beispiel im Epheser 5, Vers 18, da steht, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also die Aufforderung, streck dich doch lieber aus. Das andere ist auch okay, du darfst auch mal was trinken, aber berausch dich nicht damit, sondern berausch dich lieber mit der Gegenwart Gottes in deinem Leben, dass dein Geist, den Heiligen Geist, der so unfassbar manchmal ist, manchmal dieses große X im Leben, wo man sagt, was ist das, wie funktioniert das? Aber lass dich davon erfüllen. Und Gott möchte auch durch dich Zeichen und Wunder wirken und dir Gaben schenken. In Johannes 7, Vers 38, da steht es, eine Verheißung für dich. Da steht, wer an mich glaubt, sagt Jesus persönlich, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da geht es nicht um echtes Wasser, um buchstäbliches Wasser, dein Schweiß, der fließt auch aus deinem Körper so, wenn es heiß ist. Ja. Darum geht es nicht. Sondern hier bezieht es sich auf, als symbolisch auf, das Wirken des Heiligen Geistes. Gott möchte durch dich, aus deinem Körper, aus, wenn du Leuten Hände auflegst, in deinem Wirken, in deinem Tun, Kraft fließen lassen, seinen Segen fließen lassen, seine Gegenwart fließen lassen. Immer mehr. Und wer an Jesus glaubt, wie die Schrift es uns sagt, die hier vom Heiligen Geist inspiriert ist, die Schrift, aus seinem Leib, ist es eine Zusage? Für wen gilt es? Für alle, die an Jesus glauben. Durch Glauben fang an, es zu ergreifen, immer mehr und immer mehr. Bete in deinem Leben für diese Durchbrüche und dieses, ja, dass deine Seele voll wird davon. Jesus hatte einen Dienst und er ging umher und tat wohl allen. Und auch das dürfen wir lernen, wachsen und reifen und empfangen und durchbrechen.
EFG Miltenberg, Kirche ist Bewegung.